Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Grüß dich, Andreas.
Hallo Tim, ich grüße dich zurück.
Jetzt ist es ja schon, weiß ich nicht, unsere 94. Folge und ich verhaspel mich beim Welcome, aber so ist es halt, ne? Machen wir einfach, lassen wir drauf, reden wir so weiter. Grüß euch da draußen, schön, dass ihr da seid. Andreas und ich haben uns...
Das macht es doch menschlicher.
Ja genau, Andreas und ich haben uns gerade eben drüber unterhalten, mit was wir euch denn diesmal in unserer Folge beglücken werden. Und wir haben mal wieder beide diverse Male das gleiche Video zugespielt gekriegt. Ich weiß nicht, ob ihr es auch bekommen habt. Es ist nicht neu. Andreas, über was für ein Video rede ich?
Ja, du hast es schon eben so schön gesagt. Genau, wir kennen das beide schon ziemlich lange. Und es gibt immer mal wieder so eine Welle, da taucht es mal plötzlich wieder auf. Im Moment ganz vermehrt. Und zwar geht es da um einen österreichischen Rettungshubschrauber, auch in Gelb, der... ja, im Schnee liegt, praktisch mit dem Heck hinten im Schnee aufgesetzt ist und der Pilot, den der versucht, irgendwie wieder rauszuzwiebeln auf dieser gänsehautartigen Position, würde ich es mal nennen, für einen Piloten. Darum geht es, um dieses Video.
Genau, und Spoiler, er schafft es, es passiert nichts, zumindest augenscheinlich. Aber wenn man so als Fluglehrer und Ausbilder dieses Video sieht, dann fällt einem nicht das dazu ein, was unbedingt jetzt die ganze Zeit zu diesem Video gepostet wird als Kommentar. Was haben wir da gelesen? Der Mann hat Eier aus Stahl und was weiß ich nicht alles. Dabei weiß man gar nicht, ob ein Mann am Steuer gesessen hat. Egal, wer am Steuer gesessen hat. Ich glaube, da war nichts aus Stahl dabei, maximal das Gehirn. Sehen wir nicht so gerne, ne?
Ja, es ist schwierig. Man muss ja auch sagen, wir waren ja nicht dabei. Wir kennen ja nur das Video, weil wir müssten ja ganz vorne das mal aufrollen und fragen, wie ist er denn in diese Position überhaupt gekommen? Weil es gibt wirklich Leute, die denken, boah, der hat den Hubschrauber da so reingelegt, absichtlich ist da so gelandet, aber das ist nicht der Fall. So würde eigentlich kein Pilot landen. Meine Vermutung ist einfach, der hat den Hubschrauber abgesetzt und dann ist der Schnee hinten abgesackt durch das Gewicht, weil hinten auf dem hinteren Kufenteil der immer ein bisschen mehr Gewicht ist. Und dann lag der auf einmal da im Schnee. So würde ich mal sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der so gelandet ist absichtlich.
Nee, das würde ich auch als allererstes mal ausschließen. Das ist mit Sicherheit so gewesen, dass er im Nachhinein abgesackt ist, vielleicht im schlimmsten Fall noch vielleicht ein bisschen nach hinten gerutscht ist auf dem Schnee und dann in den den nicht so zusammengepressten Schnee gekommen ist, sondern dann irgendwo eingesackt, weil der nicht verdichtet war. Denn Hubschrauberlandeplätze müssen verdichtet sein.
Ronny. Ich folge übrigens Ronny immer noch. Also
von daher, sehr gut. Ja.
Genau, das stimmt, ja. Ich meine, so Bilder habe ich immer wieder im Kopf, wenn ich im Winter unterwegs bin, egal ob Tag oder Nacht, und du musst auf irgendeiner Skipiste landen. Da gibt es ja auch von einem rot-weißen Rettungshubschrauber aus Deutschland ein Video, wo er rückwärts die Piste runterrutscht. Das sind einfach Bilder, die vergisst man nicht. Oder ich habe sie mir gemerkt. Und wie du schon so eben so schön gesagt hast, irgendwie wird es da auch passiert sein, die haben die Kiste abgestellt und dann auf einmal entweder rums oder mit der Zeit und dann lag die Kiste da und dann war wohl die Frage, was machen wir jetzt? Ja. Ist das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 30 Kilometer von der nächsten Ortschaft weg? Ist es ja alles verschneit, da kommt auch kein Tieflader hin und kein Kran, der die Kiste da rauszieht, da brauche ich also einen großen Transporthubschrauber. Hat der vielleicht vorher seinen Chef angerufen und gesagt, Chef, was soll ich machen oder lieber Flugbetriebsleiter? Oder hat er sich gedacht, komm, das merkt keiner. Wir stellen trotzdem mal zur Sicherheit den Arzt dahin, der soll das filmen und der Technik-Crewmember und der Pilot ziehen den Karren aus dem Dreck.
Ich weiß es nicht. Das ist aber genau das, ne? Solche Sachen, die sind mit Sicherheit vor 20, 30, 40 Jahren zuhauf passiert, dass sowas dann einfach mal gemacht wurde und es hat halt definitiv niemand mitbekommen. Dann ist da vielleicht ein bisschen drüber erzählt worden in der Bubble und das war's. Und heutzutage ist es halt so, irgendjemand und wenn es der eigene Arzt ist oder irgendwer anders, macht ein Video davon und es ist online und wir können daraus lernen. Wir haben Nahrung für unseren Podcast, können über irgendwas quatschen. Andere Leute können sich das angucken und denken, was sind diese Hubschrauberpiloten für Badass-Typen? Und am Ende hat man was gelernt von jemandem, der vielleicht einen Fehler gemacht hat. Also wenn wir so weit gehen wollen. Und man macht ihn selber nicht. Das ist nämlich halt genau das, was du eben von der Maschine, die da im Erzgebirge mal runtergerutscht ist, gesagt hast. Wenn man das einmal gesehen hat und man landet auf Schnee, der nicht ganz eben ist, dann hat man automatisch, wenn man dieses Video einmal gesehen hat, das im Kopf und weiß genau, boah, hier muss ich ganz, ganz, ganz genau aufpassen, nicht, dass mein Hubschrauber gleich zum Schlitten wird.
Das ist richtig. Und da sind wir mittendrin im Thema bei der positiven Fehlerkultur. Man kann aus den Fehlern anderer lernen und wenn du das mitnimmst, ne, dann hat es schon ganz vielen geholfen, die den Fehler nicht mehr extra machen müssen. Und bei dem Video ist es halt so, ich meine, da ist es echt ganz gut, dass mittlerweile jeder ein Handy hat und jeder in einem Handy eine Kamera drin hat. Ich meine, früher war das halt einfach nicht so, dass du immer eine Kamera dabei hast. Das hat Vor- und Nachteile, dass immer eine Kamera mit dabei ist. Ja, es kann genauso gut auch gefilmt werden, was nicht auf Video soll oder anders verwendet wird. Aber in dem Fall ist es einfach interessant zu sehen, okay, wie stellt er das jetzt an? Wie macht er das? Und man sieht ja auch, die Karre läuft und hinten geht nochmal so eine Schippe Schnee durch den Fenestron irgendwie durch. Und da habe ich mich schon gefragt, okay, wie hoch wird wohl die Belastung auf dem Fenestron sein? Wie hart liegt die Maschine da auf? Sieht es nur so aus, als wenn sie aufliegt, aber in Wirklichkeit, ja, sie berührt den Schnee. Und da ist da richtig Ballast drauf auf dem Ding, ja. Das,
Ja, das ist genau, wie es bei so vielen Videos ist. Ne? Man weiß halt nie, wo es anfängt, ne, das Video wirklich. Also natürlich weiß man, wo es anfängt, aber man weiß nicht, wie ist die Situation dahin gekommen. Und das ist ja bei ganz vielen Videos, man steigt irgendwo ein und bildet sich eine Meinung ab diesem Punkt und weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Und wenn wir das jetzt mal ganz von Anfang aufdröseln, werden die vermutlich auch eine Meldekette haben, dass die sagen, wir müssen unsere Camo informieren, wir müssen unseren Werkstattleiter informieren, wir brauchen Personal, was den Hubschrauber für eventuelle Verfahren wieder freigibt. Eventuell ist da sogar ein Werkstattpilot hingekommen oder der Pilot, Pilotin, die da sowieso im Einsatz waren, hatte diese Zusatzqualifikation und kriegt vielleicht die Freigabe unter bestimmten Voraussetzungen für diese eine Maßnahme, den Hubschrauber da rauszuheben. Das weiß man halt alles nicht, was da so nebenbei gelaufen ist. Wir können nur das bewerten, was wir sehen. Und wie sagt ein altgedienter Fluglehrer bei uns in der Staffel immer so schön, ich warne Neugierige, denn auch die 135 hat eine Mastmomentanzeige, haben wir eben noch drüber überlegt. Und mit der Aktion, die da passiert, könnte ich mir vorstellen, dass die zumindest mal kurz gezuckt hat. Weil wenn ich so einen Hauptrotormast unter Volllast gebe und da so schief am Berg stehe, bin ich mit Sicherheit über der erlaubten Nose-Up-Attitude bei der Landung. Und wenn ich den dann wieder gerade ziehe, werde ich vermutlich über das Mastmoment gekommen sein. Das ist dann natürlich so eine Abwägungssache in dem Moment, ob man sagt, das nehme ich in Kauf als Werkstattpilot, weil das ist berechnet, das sind jetzt 15 Grad anstatt 12 Grad oder was weiß ich, wie viel er darf. Das ist in der Lebensakte vielleicht nur eine Berechnung, wo dann das Bauteil ein bisschen früher ausgewechselt werden muss und geht nicht in einen strukturellen Schaden über. Weiß man alles nicht. Das können auch so eine Abwägung sein, die man ganz bewusst eingeht. Aber in der Regel sollte man da wirklich möglichst vorsichtig sein, wenn man in so einer unkontrollierten Lage, weil man sieht es ja auch, wenn er so hoch nimmt, die geht ja nicht schön gerade hoch. Da ist ja auch schon ein bisschen Bewegung drin.
Ja, da ist dementsprechend der Stickausschlag wahrscheinlich nach vorne ein bisschen größer gewesen, weil die ja auch, wie du es im Vorgespräch so schön gesagt hast, die wippt so ein bisschen formelüber. Ne? Man merkt so richtig, die Eingabe ist zu groß, er korrigiert dann eben wieder. Das heißt, da ist natürlich vom Gefühl her, von mir her würde ich sagen, wenn ich das jetzt auf die 145 übertragen würde oder auf die Bo mit dem Mastmoment, denke ich mal, hui, entweder war der am Anschlag und dann hat sie sich hinten gelöst und ist so rausgeschnellt, das wollte er vielleicht gar nicht oder. Also ja, aber ich glaube, das ist halt einfach eine Stelle, wo der Hubschrauber war. Wie hättest du den sonst da rausgeholt? Dann brauchst du eine Mi oder irgendwas anderes Großes, um die Kiste hochzuheben. Spannend, sehr spannende Geschichte. Also ich glaube auch, dass Mastmoment da sicherlich ein Thema war in dem Moment, aber wir waren nicht dabei. Keine Ahnung. Mit Mastmoment weiß ich ja aus Erfahrung, ich hatte es selber noch nicht, aber meine Kollegen eben durch einen Anzeigefehler, du kennst es ja auch schon mal, mit Mastmoment darfst du halt einfach nur noch 20 Knoten schnell fliegen. Da kommst du ja auch nirgendwo mehr hin, schon gar nicht, wenn du Gegenwind hast.
Ja. Ja. Ja, und mit so einem verbogenen Mast willst du ja auch nicht wirklich fliegen. Also das ist ja das Gleiche wie bei den Robinsons, wenn du Mastmumping bekommst und das Ding schert ab, da hast du ja auch nicht wirklich Bock drauf. Ne? Also da machst du halt auch nichts mehr. wenn das Ding.
Ne, beim Mastbumping ist halt der Mast durch und beim Mastmoment, da eiert's wenigstens vielleicht nur.
Keine genau, Ahnung. Wenn du Glück hast, eiert's nur, ne? Wenn du Pech hast, hat er ja, so genau. viel abbekommen, dass er auch irgendwie sich abschert, weil ja, die Belastung genau. vom Material nicht mehr aufgenommen werden kann. Weiß man nicht. Das, was bleibt am Ende, ja, ich war eine Neugierige. Also diese ganzen Kommentare mit, boah, was ein krasser Typ, was ein Cowboy und so weiter und so fort, nee, teile ich nicht. Leute, seid da ein bisschen realistisch, seht das ein bisschen so, wie es sein sollte, als, oh, sowas kann passieren und wenn man sowas dann fliegerisch macht, nee, das ist zu gefährlich, würde ich persönlich, glaube ich, auch ablehnen. Also
ja, also ich würde sagen, ich glaube, mir wäre da ziemlich der Stift gegangen in der Situation als Pilot. Also die Karre erstmal in der Position zu haben, dich da reinzusetzen, anzumachen, du ja gar nicht weißt, was passiert denn, wenn ich die Kiste jetzt anmache, rutscht die vielleicht noch mehr nach hinten oder zerlegt die sich oder was weiß ich. Ne? Dann,
vielleicht,
okay, jetzt müssen wir am...
Vielleicht auch deswegen der Sprung nach vorne, ne? Weil der Stift schon so groß war und er gedacht hat, wenn ich sie jetzt leichter mache und sie rutscht nach hinten weg, so weit nach vorne wie geht. Ja.
Ne? Irgendwie so, dann musst du am Pitch ziehen, gucken, dass die sich löst. Du weißt ja nicht, wie sie sich. Also, das ist schon eine Situation, wo ich mir denke, so, Alter, das will ich nicht erleben in meinem Leben. So, da versuchen, den Hubschrauber rauszubekommen. Deswegen, ja, schön, dass sie es geschafft haben, kann man eigentlich sagen.
Ja. Wenn alles gut geht, haben alle alles richtig gemacht. Kann man auch sagen. Würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber bitte.
Oder hatten Glück, ja. Je nachdem.
Ja. So.
Also in der Landung kann man ja auch kein Glück haben.
Ja. Gehen wir mal vom Positivsten aus. Er hat sie einfach 100 Meter weiter irgendwo hingesetzt, wo sie dann von einem Tieflader abgeholt wurde und dann ist alles gut.
Ja, das ist richtig, ja. Also von daher, wir wissen leider nicht mehr drüber. Wenn einer da interne Informationen darüber hat, was da damals wirklich passiert ist, dann würde uns das natürlich brennend interessieren. Das wäre natürlich wirklich eine spannende Sache, weil wenn sich so Videos mal aufklären, ist es natürlich, wie gesagt, ein Riesen-Learning für uns Piloten. Aber man sagt, ach, guck mal, so sind die mit der Situation umgegangen. Das ist wie bei uns im Unternehmen auch, wenn irgendwas passiert. Es ist immer spannend zu hören, was es anderen passiert. Wie kann man es besser machen oder anders machen? Oder hoffentlich kommt man nie in die Situation rein. Die Hubschrauberfliegerei. Spannend. Vor allem im Schnee. Und mit Rädern ist es noch ein bisschen schwieriger, weil die habe ich nur 3 Aufliegepunkte und vielleicht wäre die Maschine dann
plupp. Wollte ich gerade sagen.
Auf den Bauch gelegen.
Dann liegst du halt einfach nur auf dem Bauch und singst gerade ein. Da rutscht du nicht so.
Ja. Das stimmt. Aber dafür haben wir wieder den Effekt. Also auch da müsste ich dann eine Entscheidung treffen, mache ich es oder mache ich nicht, weil du hast natürlich den Effekt vom Dynamic Rollover, dass du beim Rausheben das nicht gerade machst. Deswegen landen wir auch nicht auf Eisenbahnschienen. Einmal, weil wenn du zu dicht dran bist, da ist ein Hydraulikschlauch dran, der kannst du vom Fahrwerk dann schön abscheren und dann hast du da die ganze Hydraulikflüssigkeit, die da rausdüst. Und eben auch, ja, dass du da irgendwie hängen bleibst, dann fällt die Karre auf die Seite, weil der Kippmoment so groß ist. Und deswegen stehen wir auch so ungern in so richtig matschigen Wiesen im Herbst oder im Frühling, wenn die so richtig matschig sind, da suchen wir uns lieber einen Weg, damit wir da nicht so tief einsinken. Ist auch doof. So, mir tun dann immer die Sportplätze leid. Es ist halt einfach, da machen wir halt 3 Dellen leider.
Ja, da machst du halt echt mit so einem Fahrwerk richtig die Drainage kaputt. Das ist echt unangenehm. Da meckern sie ja schon immer bei unserem Kufenlandegestell, weil das auch schon eine große punktuelle Belastung ist. Aber mit dem Fahrwerk, das ist natürlich nochmal sehr viel weniger. Das kann man jetzt ausrechnen, ne? Wie viel Auffliegefläche so ein Reifen hat auf die 4,5 Tonnen. Ja, da kommt schon was zusammen.
Ja, also mir tun die immer leid. Ich entschuldige mich auch jedes Mal immer dafür. Bis jetzt hat mich noch keiner angemault. Die haben mal gesagt, alles gut, hier geht es um Menschen. Das ist viel wichtiger. Die Delle kriegen wir schon irgendwie wieder raus. Trotzdem habe ich immer irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei. Und noch schlimmer wird es, wenn der RTW-Fahrer auf die Idee kommt. Ich muss dann auch noch mit auf den Rasen fahren. Weil das ist dann echt brutal. Das sind dann nicht mehr 3 Dellen. Das sind dann viele Spuren. Ja. Tja. Ja. Ich hatte heute das Glück, mein Capri-Type-Rating noch zu verlängern.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
2 Jahre Capri. Jetzt werden sich einige fragen, hä, wieso sagt der Andreas 2 Jahre? Ich denke, jedes Jahr muss man sein Muster verlängern. Das stimmt auch. Aber ich darf das einmal im Rhythmus mit der R44 verlängern. Deswegen mache ich das nur alle 2 Jahre. Und es hat einfach mal wieder Spaß gemacht. Da darf ich mich ja ein bisschen austoben. Und das sieht dann so ähnlich aus wie bei dem gelben Hubschrauber, über den wir im Schnee gesprochen haben. Da gibt es dann auch mal so ein bisschen steileres Flugmanöver, weil man damit der so schön Auto rotieren kann und so weiter. Und da war ich bei Heli NRW mit Robby und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe dabei erfahren, die Tochter von Robby ist ein riesen Podcast-Fan von uns zwei. Das wusste ich bis gar nicht, weil Robby fragte mich, sag mal, Andreas, hat die gegrinst, als du reinkamst? Sag ich, nee. Also ist mir nicht so aufgefallen, die hat schon gelacht, ne, hallo. Aber nicht so besonders. Dann sagt sie, ja, die hört so gerne euren Podcast. Da fand ich total süß. Die hat gar nichts mit dem Fliegen zu tun, aber sie hört das irgendwie gerne. Da sind sie irgendwie drauf gekommen.
Ja, dann, wenn du das hörst, ganz liebe Grüße an dich.
Das müssen wir nochmal Merch reservieren.
Ja, wir haben ja jetzt Merch.
Genau, ich wollte gerade sagen, du hast ja das Merch. Ja. Das müssen wir dann nochmal reservieren. Ich hatte nämlich heute nur mein Merch mit dabei, aber eben leider kein Podcast-Merch. Aber du hast ja ganz tolle Sachen. Ja. Und das ist das Schöne an der Capri, die hat nämlich keinen Mastmoment. Mit der kann man wirklich so ein Zeug richtig gut machen. Also sollte man natürlich nie im Schnee landen und so ein Zeug, also im Sinne von so nach hinten kippen, das natürlich auch nicht, aber ja, damit kann man sich wirklich austoben. Toller Hubschrauber. Haben wir leider nicht in der Flugschule. Chef, bitte.
Ja.
Auf und seine Capri.
Guck mal, wenn ich gewusst hätte, dass du bei mir in der Ecke bist, ne? Ich war ja heute auch wieder unterwegs mit der Schulung. Und ich musste heute nämlich auch wieder, ich musste kein Type-Rating verlängern, aber dadurch, dass wir jetzt gerade mit unseren Schülern wieder von ganz neu starten, ich hatte heute zwei erste Flugstunden und im Prinzip für mich auch, weil vor sowas müssen wir immer noch standardisiert werden, theoretisch und praktisch. Und da bin ich heute Morgen auch erstmal wieder durch die Gegend geflogen, aber keine wilden Manöver, sondern da muss ich dann auch nochmal zeigen, dass ich halt mit V-Yankee steigen kann und dass ich entsprechende Platzrunde der entsprechenden Höhe fliegen kann und dass ich das, was ich von meinen Schülern verlange, auch selber irgendwie vorfliegen kann. Das dürfte ich heute zeigen. Ich bin also sehr zahm und gesittet heute Morgen geflogen. heute Nachmittag haben es die Schüler dann übernommen. Die sind auch ganz vernünftig geflogen, muss ich sagen, weil heute der Wind war schon ein bisschen böse. Dafür haben sie es ganz gut hingekriegt. Also war ich heute doch sehr zufrieden mit meinen beiden Aspiranten.
Ja, vor allem das Tolle ist, es ist ja wirklich der Tag der ersten Flugstunde, hast du gesagt. Ne?
Ja.
Also das erste Mal im Hubschrauber sitzen, einen Hubschrauber selber steuern, das ist ja doch wirklich was sehr Großartiges. Und wer weiß, wie die heute Abend zu Hause sitzen und denken, ey, Alter, ich habe versucht, die Karre zu fliegen. Ich weiß ja nicht, was habt ihr gemacht für Manöver? Seid ihr wirklich schon raus,
Platzrunde
oder ein bisschen Schwebeflug gemischt?
Und wir sind einfach irgendwo raus, straight and level. Und dann habe ich mal Stick übergeben, Stick und Pitch übergeben. Mal versucht, Höhe und Richtung zu halten und Fahrt. Und dann haben wir auch schon die ersten Schwebeflugübungen gemacht. Mhm. Das lief wirklich ganz gut. Aber es ist halt immer total spannend zu sehen, wie unterschiedliche Charaktere an die ganze Sache rangehen. Das ist schon spannend.
Waren die so unterschiedlich, ja?
Ja, im Endeffekt schon. Also von ihrer Leistung gar nicht so und auch von dem, wie sie sich innerhalb der Flugstunde entwickelt haben, aber von der Herangehensweise schon sehr, sehr unterschiedlich. Also es war wirklich, habe ich dann auch zurückgemeldet. Also die Jungs werden sich wahrscheinlich wiedererkennen, wenn ich jetzt darüber rede. Einer hat halt wirklich versucht, mit smoothen Bewegungen das alles hinzukriegen, mit gleichmäßigen Bewegungen, die dann relativ langsam ausgeführt, was natürlich am Anfang, dadurch, dass man noch nicht so eine Ahnung hat, wie man reagieren muss, wie man antizipieren muss, zu großem Aufschaukeln geführt hat. Der andere Flugschauler hat das mitgekriegt, hat es dann genau im Gegenteil probiert, hat mit kleinen, ruckartigen Bewegungen das versucht. Im Ende hat beides zum Gleichen geführt. Wir haben uns tierisch aufgeschaukelt mit der Zeit. Aber diese Zeit, wo man dann halt doch im Raum von 20 mal 20 Meter sich aufgehalten hat, die wurde halt doch schon deutlich länger. Und die Jungs haben, glaube ich, auch gemerkt, so ja, so langsam habe ich eine Ahnung, was der Typ neben mir meint, was er da erzählt. Und das ist immer ganz schön, wenn man auch sieht, dass man schon innerhalb einer Flugstunde eine Verbesserung sieht. Ne?
Ja. Wie wird jetzt bei denen der weitere Weg vorgehen? Fliegen die jetzt jeden Tag? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Weil es sind ja Polizisten, die kriegen ja weiter ihr Gehalt. Das heißt, da hat man ja auch einen Anspruch dran, dass die regelmäßig jetzt an dem Thema dranbleiben.
Ja, die sind Polizisten, werden weiter bezahlt, aber sind ausschließlich natürlich für ihre theoretische und praktische Ausbildung abgestellt zur gemeinsamen Luftfahrerschule des Bundes und der Länderpolizeien. Und jetzt in der ersten Woche werden sie erstmal täglich fliegen. Dann mischt sich das mit Theorie, dann ist es mal im wochenweise Wechsel, weil die zwei Halbgruppen haben, die dann fliegen und Theorie haben. Dann wird es irgendwann mal so von Tag zu Tag gewechselt. Man guckt halt schon, dass man nicht so eine längere Pause hat. Weil gerade am Anfang sind längere Pausen sehr schwierig. Die können nach so 2 Wochen oder so, können die mal sehr gut sein. Dass man halt, wenn man, weiß ich nicht, so 10 Flugstunden hat, dass man auch mal ein paar Tage Pause hat, dass sich das setzen kann. Man nennt das ja auch, du wirst es ja auch kennen, Andreas, hier Lernplateau, dass man halt am Anfang eine sehr steile Lernkurve hat und die flacht irgendwann ab und man hat das Gefühl, man kommt gar nicht weiter. Liegt einfach daran, dass der Körper so viele Informationen ins Muskelgedächtnis jetzt erstmal überspielen muss, dass er sagt, okay, hier komme ich nicht weiter. Und wenn man was draufpackt, dann geht es vielleicht sogar eher noch ein Stück zurück, weil er sagt, nee, lass mich in Ruhe. Ich muss das, was ich gelernt habe, erstmal verarbeiten. Und wenn er das so nach 3-4 Tagen verarbeitet hat, dann geht die Lernstufe auch wieder nach oben. Aber man muss halt immer diese Lernplateaus beachten und halt auch als Lehrer dann merken, wann sowas erreicht ist. Das ist natürlich sehr individuell. Das kann bei dem einen nach 5 Stunden sein, bei dem anderen ist nach 15 Stunden. Man muss sie erkennen und dann auch sagen, okay, easy going, bis jetzt war alles gut. Jetzt machen wir halt mal wieder so ein bisschen Grundlehrgang-Sachen. Wir gehen wieder ein Stück zurück und lassen dich erstmal das alles verarbeiten und dann setzen wir wieder einen drauf.
Das ist schön, dass du es erzählt hast, weil genau das wollte ich dich fragen. Wie war es denn? Vergleich's mal und so weiter. Deswegen gut, dass du es erzählt hast. Und es ist ja auch wirklich so, wenn man den Leuten was beibringt, da ist es auch wichtig, dass die viel schlafen, weil erst im Schlaf wird das wirklich nochmal richtig abgespeichert und der Kopf braucht einfach Zeit, um das im Schlaf nochmal zu verarbeiten. Und dann merkt man wirklich auch Stück für Stück, manchmal am nächsten Tag oder 3 Tage später, wie es dann doch nochmal richtig raufgeht, weil man einfach merkt, okay, für heute war jetzt Schluss, erstmal drüber schlafen und das ist wirklich ganz wichtig, das hast du echt gut erzählt, ja, dass es dann immer weitergeht. Ach, ich finde das so spannend, wenn die Leute neu anfangen, ich finde das toll.
Hey, und tatsächlich, ich brauche den Schlaf auch, ne? Also das ist ja auch, das hört sich immer so lustig an, du sitzt daneben und erzählst nur ein bisschen. Das ist im Idealfall auch so, aber gerade so die ersten Stunden, man hat natürlich irgendwo an sich den Anspruch, dass man den Jungs und Mädels was Vernünftiges beibringt und das halt auch individuell auf die Person zugeschnitten. Das heißt, man beobachtet die sehr genau, man guckt ganz genau, was die machen, ob die mehr mit dem Pitch arbeiten, ob die mehr mit dem Stick arbeiten, ob die verkrampft sind, ob die nicht verkrampft sind, wo die hingucken, gucken die viel auf die Instrumente, auf welche Instrumente gucken die. Das heißt, ich bin da sehr viel unterwegs bei meinem Schüler, bei meiner Schülerin, um die optisch zu scannen, was da los ist. Gleichzeitig muss ich natürlich gucken, dass wir keinen über den Haufen fliegen oder nicht über den Haufen geflogen werden. Und dann muss ich natürlich gucken, dass der Hubschrauber auch nicht in eine unkontrollierte Fluglage kommt. Und das alles ist gar nicht so ohne für uns Fluglehrer auch. Also ich muss zugeben, ich habe heute Nachmittag auch erstmal ein Stündchen Nickerchen gemacht, um mich auch selbst wieder zu erholen. Also ich brauchte auch viel Schlaf in der Zeit.
Wo hast du das gemacht? Im Hubschrauber?
Nein, natürlich dann zu Hause.
Ah, okay, du bist nach Hause gefahren. Ich wusste ja nicht, keine Ahnung, wo du.
Naja, nee, ich habe dann zu Hause, bin ich angekommen, habe mich auf die Couch gelegt und habe auch erstmal ein Stündchen die Augen zugemacht. Wollte ich eigentlich nicht, aber es ist dann einfach passiert.
Ja, siehst du, heute bei der Capri-Verlängerung war das auch eine ähnliche Situation bei uns. Also eigentlich hat man ja dann mich als Pilot da drin und den Prüfer als Pilot dann da drin und eigentlich sind ja beide erfahren auf der Capri, aber da kann auch immer viel schief gehen, weil dann vielleicht der Prüfer denkt, ach, der Andreas, der hat so viel Erfahrung, also Robby in dem Fall hat so viel Erfahrung auf der Capri, der macht das schon und ich denke, ach komm, er ist ja der Prüfer, der macht das schon, nämlich bei der Autorotation am Ende das Gas aufdrehen, ja, dass wir simulieren ja nur diese Autorotation, das heißt, oben wird es zugedreht und dann geht's halt im Leerlauf, nenne ich es jetzt einfach mal so, vom Motor mit niedriger Drehzahl geht's runter, wir outrotieren. Und dann gab's halt wirklich eine Stelle, da habe ich geflärt. Und normalerweise bin ich es gewohnt, dass man das Gas im Flair sozusagen, also wenn man praktisch die Sinkrate unterbricht und die Fahrt dabei rausnimmt, dass man dann das Gas aufdreht, dann treffen sich die Zeiger von Rotor und Motordrehzahl wieder, dann muss ich den Hubschrauber wieder gerade ausrichten und dann komme ich mit dem Pitch und dann ist die Power wieder da und dann bleiben wir in Meter Höhe stehen. Und dann habe ich geflärt und dann war der Flair so ziemlich am Ende und dann sage ich, Robby, willst du das Gas aufdrehen? Irgendwie sowas habe ich gesagt. Einfach nochmal kurz drüber gesprochen, nicht, dass es hinterher heißt, hä, Andreas, das wolltest du doch machen, weißt du? Und dann sitzt du da im Acker und stehst da mit der Maschine irgendwo. Also das sind auch solche Momente, da denkt man halt, ja, das ist zwei erfahrene Piloten, wie kann denn sowas schiefgehen? Aber sowas passiert sehr oft, dass es dann schief geht, weil beide denken, ach, der andere macht schon irgendwie, ne? Und ich habe deswegen auch gesagt, nee, Robby, mach du mal dies und das und jenes und ich mache meinen Teil, den ich eben machen muss. Einfach, dann habe ich auch mehr Kapazitäten in dem Moment. Und dass man darüber spricht, weil das passiert leider oft, zwei Fluglehrer an Bord und das geht genauso schief wie ein Fluglehrer und ein unerfahrener Schüler.
Teilweise ja noch viel kann schlimmer.
Passieren.
Also es ist ja teilweise wirklich, wenn man das mal analysiert, so, dann will der eine Fluglehrer oder der eine erfahrene Fluglehrer dem Prüfer nicht auf die Füße treten und der Prüfer denkt sich, oh, ich will jetzt aber auch nicht so tun, dass er denkt, dass ich dem nichts zutraue. Und das ist so oft so, gerade bei den Leuten, die gegenseitig wissen, wir können das eigentlich beide, wir müssen uns nichts sagen und dann redet man nicht drüber. Und eigentlich ist halt genau das Richtige, dass man vorher einmal klarzieht, pass auf, bitte behandle mich so wie jeden, den du sonst hast, ohne irgendwas. Und wenn ich was falsch mache oder was vergesse, dann sehen wir das hier nicht als Affront an meine generelle fliegerische Leistung, sondern es geht jetzt hier genau um diesen Flug und es geht um die Sicherheit und nichts anderes. Und agier so, wie du auch bei einem agieren würdest, mit dem du noch nie geflogen bist.
Ja, das ist eigentlich ein schöner Satz für vorneweg, das stimmt. Ne? Das ist richtig, ja. Dass man sich einfach nur mal klar macht, wer hat welche Rolle, wer macht genau was, damit das eben nicht passieren kann, dass beide denken, der andere macht's, weil er ist der Prüfer und der andere denkt, der hat so viel Erfahrung, der freut sich mal, dass er endlich irgendwie alles machen kann und so weiter. So, also von daher, toll.
Deswegen finde ich auch, immer schlimm, wenn wir irgendwelche Standardisierungsflüge haben, irgendwelche Company-Checks oder OPCs, wie es ja offiziell heißt, die Operator-Proficiency-Checks, und dann machst du die mit deinen Fluglehrerkollegen und dann ist das ganz oft so ein Rumgeeier, so ein Getanze, anstatt dass man sich davor einmal hinsetzt und sagt, so, pass mal auf, heute sind die Rollen so und so, nächste Woche sind sie genau andersrum und nimm mir nichts übel, wenn ich irgendwas sage, ich weiß, du bist ein guter Pilot, aber heute machen wir das und das und das und wenn mir was nicht gefällt, sage ich das.
Schönes Briefing, vorneweg eben, ja. Aber du hast halt manchmal, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber du hast halt manchmal auch so ein bisschen eine Hierarchie, die da eine Rolle spielt, weil dann nimmt dir jemand, der zwar ein OPC abnehmen darf, aber erheblich weniger Erfahrung hat als das Tier, was dann als Pilot einsteigt, was den OPC abgenommen hat. Da kann es wahrscheinlich auch manchmal bei Hierarchien zu Problemen kommen, oder?
Total schwierig, ja. Weil ich finde auch gerade so, natürlich habe ich die 145 jetzt, weiß ich nicht, seit 10 Jahren im Schein stehen. Ich habe aber meinen theoretischen Type-Rating-Kurs auf einer D2 Version 6 gehabt. Das heißt, wenn ich da jetzt in einer D3 Version 10 sitze, natürlich habe ich mich zwischendurch auch immer wieder mit den Sachen auseinandergesetzt, aber ich habe natürlich eigentlich sehr viel weniger Wissen in der Tiefe, wie jemand, der das vor einem Jahr bekommen hat von Airbus auf einer D3 mit der neuesten Version 10 von einem Testpiloten von Airbus. Der hat natürlich faktisch einfach mehr Wissen, weil ich in der Zeit so das schon alles verstreut habe und ein bisschen verloren habe. Deswegen, ich bin niemandem böse, wenn jemand sagt, hör mal, was du da erzählst, das stimmt nicht mehr oder du vertust dich da. Das kann jedem passieren und man muss einfach dann so offen sein und so ehrlich sein, dass man halt auch Leuten, die vielleicht weniger Erfahrung haben, aber in dem Moment einfach mehr Wissen in dem Thema haben, dass man denen einfach mal zuhört. Nur wenn man so offen bleibt, kann man halt auch wieder selber besser werden. Ich sehe das ehrlich gesagt teilweise an alten Kollegen, die haben, weiß ich nicht, wie viele tausende Flugstunden, haben auf der Bo schon 5000 Flugstunden und erzählen dir jetzt, wie die 145 funktioniert. Und da sitzt du daneben und denkst so, was du da erzählst, das stimmt schon lange nicht mehr. Na, also teilweise hast du das Gefühl, die wissen noch nicht mal, dass da oben 5-Blatt-Rotorsystem ist, jetzt mal übertrieben. weil sie nur das
Frag doch mal nach der Drehrichtung.
Ja, die ist ja Gott sei Dank immer noch gleich. Aber also da muss man sich halt, wenn man wer rastet, der rostet, heißt es doch immer, ne? Und so ist es halt, ne? Wenn du nicht mit der Zeit gehst und dich nicht immer wieder auch für deine Checkflüge selber nochmal mit dem FLM, mit dem Flight Manual, mit dem Handbuch hinsetzt, dann wirst du auf Dauer Probleme haben, auch ein guter, vernünftiger Pilot zu sein.
Ja, gerade diese Updates, die immer wieder rauskommen, ne? Wo Airbus sagt, hey, mach mal lieber so statt so und so weiter. Da muss man einfach drin und dranbleiben, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich meine, vom Prinzip her, ich meine, du hast zwar recht, du hast zwar diese ganzen Versionen durchgemacht, aber eigentlich kennst du damit auch jede Version und die gesamte Historie. Das kennt der von, der nur bei Airbus war, nicht. Der kennt halt Stand X jetzt. Und du zehrst halt aus diesen ganzen Erfahrungen.
Was aber manchmal gar nicht schlecht ist, weil wie du sagst, manchmal kommt Airbus und sagt ja so, hör mal, was ich dir letzte Woche erzählt habe, nee, vergiss das, genau das Gegenteil. Und 3 Wochen später kommen sie, nee, wir haben uns doch vertan, mach's wieder wie am Anfang. Und irgendwann sitzt du da, was ist denn jetzt nochmal aktuell? Ja. Teilweise hast du ja so viele verschiedene Informationen für das gleiche Flugverfahren, dass du gerade gar nicht weißt, was ist denn das aktuell Gültige?
Mhm. Das ist richtig. Nur mittlerweile ist es halt auch so ein Handbuch von der D3, das liest du dir auch nicht mal eben so einfach durch. Ne? Das ist halt auch schon nicht. Eine ganze Menge Zeug mittlerweile, aber die Supplements und so weiter, was ändert sich da, was kommt da? Ne? Und ist ja immer spannend. Siehst du, ich hatte jetzt, bin ja jetzt bald wieder in Bukarest im Simulator. Bin ich auch mal wieder gespannt, da die ganzen Notmanöver alle durchzufliegen. Eben das hilft mir auch immer noch mal als Fluglehrer immer wieder weiter. Jedes Mal, wenn ich im Simulator bin, du machst es ja schon ein bisschen öfter als ich, im Simulator zu sein und da Lehrer zu spielen oder auch Prüfer zu sein, weil man allein durchs Zugucken doch immer wieder refresht, ne? Die Dinger wieder reinhaut. Es sind halt einfach so viele Möglichkeiten, die man bei so einem Hubschrauber hat, was man dann machen muss, soll. Ja, oder auch falsch machen kann. Oder der Prüfer was einspielt, wo es erst ein Problem gibt und man behebt es richtig. Und dann gibt es ein anderes Problem, das beißt sich dann mit dem Notmanöver wieder. Ja, da müssen die Piloten dann auf Zack sein. Also,
ist also
die D3.
Bei sowas, wie gesagt, ist es halt auch spannend, dass manchmal Leute eine Lösung haben, wo du selber da hinten sitzt und denkst so, boah, clever. Mhm. Ist gar nicht so schlecht, was der da gerade macht. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und wenn man sowas zurückmeldet, das ist voll geil, wenn du dann siehst so, boah, echt? Wenn Leute dann merken so, hey, weil manchmal denken die ja so, oh, der Fluglehrer oder der Prüfer da hinten, der weiß sowieso alles. Und wenn man dann halt denen mal sagt so, ich hätte es anders gemacht, aber so wie du das gemacht hast, ist es vielleicht sogar besser. Ne? Danke für den Tipp, werde ich für mich selber mal übernehmen. Das sind dann auch so Dinge, wo Prüflinge, Bewerber dann halt auch echt nochmal so strahlende Augen kriegen und denken so, boah, echt? Ja, cool.
Ja, das stimmt. Und das genieße ich am Fluglehrer sein. Du sammelst so viel Informationen ran, da kommst du normalerweise gar nicht dran. Weil du halt nie als Fluglehrer agierst oder nie als Prüfer agierst, ansonsten im normalen Leben. Und so siehst, wie machen das deine Kollegen? Wie lösen die das? Die Starken und die Schwachen und so weiter. Ja, wo sind da die Themen? Das finde ich so spannend. Also gerade diese Momente, was du eben geschildert hast, Gold wert.
Wirklich. Ja, und auf der anderen Seite, ich finde es halt total geil, wenn ich es schaffe, Leute, ich glaube, ich habe es schon mal vor ewigen Zeiten hier im Podcast erzählt, ich habe eine Prüfung für die Rheinland-Pfälzer abgenommen und da war eine Pilotin bei, die hat so gesagt, hier, Simulator ist gar nicht meins und Autorotieren schon mal überhaupt nicht und ich habe noch nie eine Autorotation bis zum Boden geschafft und ich kannte sie sogar aus der Grundausbildung noch und wusste so ein bisschen, wie man sie anpackt, wo so ihre Dinger sind, wo man ihr gut was mitgeben kann. Und wir haben es dann geschafft, dass sie wirklich direkt die erste Autorotation ohne Crashen an den Boden gebracht hat und der Hubschrauber stand auf der Landebahn. Und das sind dann auch so Momente, wo du so sagst, okay, wir machen den Simulator aus, das war's, yay, alles cool. Und da feiere ich dann da hinten auch selber, weil ich denke so, boah, da hat jemand jetzt vorne was richtig mitgenommen für sich, hat ein richtiges High, dann verzichte ich auch von mir aus auf die letzten 20 Minuten Simulator und die werden dann quasi umsonst bezahlt. Aber dieses positive Erlebnis auch mit der Verknüpfung für die Zukunft im Simulator ist einfach unbezahlbar.
Mhm, das stimmt. Das stimmt, da hast du recht. Und dann hast du halt 20 Minuten bezahlt und nicht genutzt, aber dafür hast du in Zukunft irgendwie eine motivierte Pilotin, die einfach daraus zehrt, dass sie da einfach mehr Gas geben kann und brauchst dafür in der Wiederholung vielleicht weniger, weil sie halt einfach dadurch sich gestützt fühlt. Mhm. Sehr schlau, Tim, sehr gut.
Ja, manchmal habe ich auch lichte Momente.
Das stimmt, richtig, ja. Wann geht's für dich das nächste Mal in den Simulator?
Habe ich letztens noch überlegt. Ich glaube tatsächlich erst im Mai. Ich glaube, ich bin jetzt im April Simulator los. Ich werde tatsächlich meinen nächsten Simulator-Termin im OPC für die Johanniter haben in Oberpfaffenhofen. Direkt Anfang Mai. Und dann, eine Woche später bin ich dann direkt wieder in Frankfurt mit unseren Leuten und nehme 4 Checkflüge ab.
Ach, schade. Das stimmt, aber du hast ja, wir hatten ja einen anderen Podcast mit Oberpfaffenhofen darüber gesprochen, dass du im Mai da unten bist. Das schaffe ich ja nicht. Da bin ich in Norwegen. Ich habe gedacht, du kommst mit uns nach Norwegen, aber nein.
Schön wär's.
Ich werde berichten. Gucken wir mal eben, ja. Tja, also von daher ganz, ganz toll, dass zwei deiner neuen Kollegen sozusagen heute ihren ersten Tag hatten. Gibt es was, Tim, wo du sagst, da denkst du dran am Anfang deiner Ausbildung, wo du sagst, das möchte ich denen mitgeben, dass die vielleicht was anders machen, als du es damals gemacht hast? Oder gibt es da irgendwie so Momente, wo du sagst, das würde ich, oder nee, du machst es, du bringst es denen so bei, weil du sagst, ich habe es so erlebt und genauso würde ich es gerne weitergeben?
Ich finde es immer schwierig. Ich finde es immer total schwierig, die ersten Stunden gut zu machen, weil gibt man denen zu viel Steuer, zu viel Verantwortung, kann man vielleicht Leute überfrachten. Es ist immer sehr schwierig, da das richtige Maß zu finden. Für mich ist immer das Wichtigste, den Leuten in den ersten Stunden zu vermitteln, weil gerade bei uns, die sind immer hochmotiviert, die wollen alles super schnell und super zackig machen, dass so ein Hubschrauber halt eben ein Gerät ist, was zum einen nicht fliegen will und zum anderen, wenn man Steuereingaben macht, der braucht seine Zeit, bis er reagiert. Die 120 ist schon sehr direkt. Trotzdem hast du einen Zeitverzug von Steuerausschlag bis Reaktion des Hubschraubers. Und deswegen versuche ich immer, den Schülern mitzugeben, agier in kleinen Zyklen. Also mach erstmal einen kleinen Ausschlag, guck, was passiert, warte, mach weiter. Und wenn ich sage, verringere von 100 auf 65 Knoten, nimm nicht einfach den Stick an den Bauch und hau den Pitch weg, sondern mach das ganz langsam. Nimm ein bisschen Stick an den Bauch, minimal, so einen halben Zentimeter, und dann drückst du so viel Pitch weg, dass er nicht mehr steigt. Ne, dass man halt versucht, erstmal so ein Level-Fly zu machen. Und wenn du dann irgendwann bei den 65 bist, dann drückst du noch ein bisschen mehr weg und dann wirst du sinken gehen. Man gibt so ein bisschen als Hilfestellung, du hast bei der 120 so ein FLI, so ein First Limit Indicator. Der geht von 1 bis 10 jetzt im Prinzip. Wobei bei 0 bis 10, 0 ist halt keine Leistung, 10 ist maximale Leistung. Und so ein halber FLI sind halt dann entsprechend 500 Fuß sinken. Ne? Mhm. Und man weiß genau, wenn man ungefähr FLI 8 zieht mit dem Hubschrauber bei unserem Gewicht, dann werde ich mit 100 Knoten geradeaus straight in Level fliegen. Das sind so Anhalte, die man denen schon mal gibt, dass man ungefähr ein grobes Setting hat, wo muss das denn stehen? Und dann geht man ins Feintuning danach. Das Wichtigste für mich ist immer, dass die Leute nicht versuchen, zu viel auf einmal zu machen, sondern vielleicht erstmal die Steuer nacheinander zu bedienen, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, dass man das dann mit der Zeit immer weiter überlappend macht und immer ein bisschen mehr draufpackt.
Mhm. Gibt es denn, ich meine, ihr müsst das ja, und das fragen mich ja auch ganz viele, Andreas, pass mal auf, für was soll ich mich entscheiden? Modulare Ausbildung oder durchgehende Ausbildung? Ihr macht das ja alles in der durchgehenden Ausbildung. Ihr habt da ja schon einen gewissen Druck dahinter, ne? Weil was passiert denn mit den Leuten, die das nicht innerhalb von 2 Jahren schaffen, das theoretische und das praktische Programm? Oh, dein Gesicht, ich sehe es schon.
Der Druck ist enorm. Der Druck ist wirklich enorm. Ja. Und das deswegen machen wir ja vorher auch diese krassen Auswahltests. Inklusive DLR in Hamburg mit der psychologischen Abteilung, dass da halt auch abgeprüft wird, nicht nur ist diese Person in der Lage, einen Hubschrauber sicher und gut zu führen, sondern vor allem ist diese Person in der Lage, in dem geforderten Zeitraum das zu schaffen. Weil es ist, wie du sagst, zum einen die Belastung, man muss die Theorie sich drauf schaffen, aber auch zeitgleich die Praxis. Das ist natürlich schon ein bisschen entzerrt mittlerweile. Früher war das noch komprimierter. Dadurch, dass die Lehrgänge jetzt größer sind, hat man ein bisschen mehr Zeit, das alles zu machen. Der Lehrgang wurde ein bisschen verlängert. Nichtsdestotrotz ist das, was auf die Leute da einprasselt und was auf sie zukommt, auch in dieser Geschwindigkeit, wie das alles läuft. Wenn du da nicht in dieser Zeit mitkommst und hinten rausfällst, da kann man mal so ein paar Extrastunden schulen, das ist kein Problem. Aber wenn du dann den Anschluss verlierst, dann können wir den nicht mehr aufholen. Und es passiert immer mal wieder, leider Gottes, dass der ein oder andere Flugschüler vom Lehrgang abgelöst werden muss. Nicht, weil er keinen Hubschrauber fliegen kann, sondern weil er es nicht in der geforderten Zeit schafft.
Ja, auch die Theorie ist ja ein Riesenblock. Aber da hast du ein ganz tolles Stichwort geliefert. Und zwar, immer wieder kommt mal das Thema auf, also bei der Landespolizei, bei der Bundespolizei und bei der Bundeswehr bekommt man ja die Ausbildung bezahlt. Dafür hat man da einen knallharten Einstellungstest. Ist nun mal einfach so. Ja, also du wirst da gesiebt, gesiebt, gesiebt und am Ende habt ihr dann eben zwei, drei, wie auch immer, die dann für euch passend rausfiltern. Das hast du im zivilen Bereich nicht, musst aber deine Ausbildung selber zahlen. Und viele sagen immer, ja, warum zahlt denn nicht der Arbeitgeber die Ausbildung? Der will doch, dass ich für ihn fliege. Ich meine, man muss es immer so sehen, aus dem Blickwinkel, man hat den Vorteil im zivilen Bereich, jeder kann Hubschrauberpilot werden, weil es gibt kein Auswahlverfahren. Außer bei der DRF, die machen nochmal eins und der ADAC macht dann auch nochmal eins. Aber hey, die bilden erstmal aus, wobei bei der DRF gibt es vorher auch nochmal eins. Aber egal, normalerweise wird man einfach ausgebildet bei der Flugschule und wenn die Flugschule sagt, hey, das taugt uns alles, dann wirst du zum Hubschrauber aus Piloten ausgebildet. Was du daraus machst, ist deine Eigenverantwortung. Dafür musst du es selber zahlen. Und deswegen wollte ich nochmal dazu sagen, passt auf, Leute, zahlt's lieber selber, auch wenn es eine Menge Geld ist und wie auch immer ihr das die Kohle zusammenkriegt. Aber dafür könnt ihr aus eurem eigenen Tun und Glück was machen. Ihr könnt was schaffen. Wenn jetzt die Flugschule sagen muss, hey, wir müssen, warum auch immer, gesetzlich verpflichtet das bezahlen, eine zivile Flugschule, dann würden die auch 7 bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, weil sie einfach sagen, wir brauchen ja jemanden, wo wir hinterher vermuten, dass der fleißig ist, dass der ins Team passt, ne, dass er das hinkriegt und so weiter. Das heißt, da haben dann wieder von 100 Leuten einfach, sage ich mal, einer nur die Chance, Pilot zu werden. Und so haben im zivilen Bereich 100 Leute die Chance, Pilot zu werden. Das ist halt das Gute daran. Und ihr, Tim, ihr müsst halt drauf aufpassen, weil da hängt ja viel mehr hinten dran, einfach nur, wir machen aus uns einen Pilot, sondern hey, verbeamtet und so weiter, ne, da gehört ja eine ganze Menge mit dazu.
Aber Obacht! Nur weil man selber die Ausbildung bezahlt, heißt das noch lange nicht, dass man dann auch einen Job bekommt. Ne? Also
richtig,
das kommt ganz dann, genau, ne? Das. Man bezahlt es zwar selber und ja, dann hat man eine Dienstleistung sich gekauft und verlangt natürlich von der ganz Flugschule zu Recht auch, dass sie einem gewisses Lehrmaterial zur Verfügung stellt, ein gewisses Entgegenkommen, was die Flugstunden und so weiter angeht, natürlich, weil man bezahlt viel Geld dafür. Aber wenn man sich da hinstellt und sagt, ich habe dafür bezahlt, ich kriege den Schein und danach kriege ich einen Job, weit gefehlt. Da muss man auch sehr viel mit seinem Charakter reingeben und zeigen, ich will und ich kann. Denn wer sich da hinsetzt und sich alles immer nur bringen lässt, denn in dieser Flugschule, in der Zeit, wo ich die Ausbildung mache, gebe ich meinen ersten Steckbrief ab und das an die Flugschule, die mich ausbildet. Und egal, wo ich hingehen werde, dieses Unternehmen wird fragen an der Flugschule, wie war der denn so als Flugschüler? Gib mal einen Eindruck. Vergesst nicht, diese Bubble ist so klein, wir kennen uns alle. Wenn irgendwo einer anfangen will und der hat noch keine Reputation irgendwo, garantiert wird jemand fragen, Hammer, kennst du den? Wie ist denn der drauf? Oder wie ist denn die drauf? Und wir werden niemanden anlügen. Wir werden unsere eigene Meinung dann kundtun. Und wenn ich jemand bin, der immer sich alles da in Häppchen hat hinlegen lassen und immer gebeten werden musste, würde es schwer werden. Also auch wenn ihr bezahlt, Motivation ist das A und O.
Das ist richtig. Ich sage auch immer, wer fleißig ist und wer dranbleibt und wer es wirklich will vom Herzen her, der kriegt dann auch später einen Job. Ja, weil da merkt man dann schon in der Ausbildung, der will das. Der ist, ne, der macht, der tut, der will das unbedingt und so weiter. Und wenn er dann noch ins Team passt, Häkchen dran, perfekt, eins mit Sternchen, wunderbar. Man muss kein perfekter Pilot sein, wenn man aus der Ausbildung kommt. Man muss natürlich die Berufspilotenprüfung schaffen, ganz klar, ne, und dass das alles sicher ist. Aber auch da gibt's ja Nuancen, eben nach oben und nach unten. Aber wichtig ist, dass man eben will und man will sich verbessern und dranbleiben. Und der Tim hat so schön gesagt, nur weil man Schein hat, ist das keine Jobgarantie. Und ich habe das leider in meinem Leben auch schon gesehen. Die Leute, die einfach nur einen Schein haben, aber so, ja, so nach dem Motto, jetzt kommt mal alle zu mir und nehmt mich. Ja, ich bin doch jetzt Pilot. Nein, da kommt keiner vorbei und sagt, hey, komm, flieg unbedingt für uns. Sondern die wollen alle sehen, dass man irgendwie sich schon mal bewiesen hat. Und die Branche ist unfassbar klein.
Ja,
sehr klein.
Garantiert, die Leute, die sich richtig auf den Arsch setzen und richtig Motivation zeigen, die müssen fliegerisch gar nicht überbegabt sein. Wenn du da durchschnittlich begabt bist, alles in Ordnung. Wenn du mega talentiert bist, aber menschlich auf gut deutschen Arschloch, wird dich kein Schwein einstellen wollen. Dann nehme ich lieber diese Person, wo ich sehe, boah, passt gut ins Team, ist motiviert, brennt richtig, da kriegen wir einen guten Pilotin und einen guten Piloten raus. Da wird der Job hingehen, ganz klar.
So ist es. Man möchte nicht den High-Performer haben, der aber nicht ins Team passt, weil da bringe ich mir aber viel zu viel Unruhe rein. Ja, lieber den mittelmäßigen Piloten, aber der passt dafür ins Team und dann läuft es und auch der kann sich immer noch verbessern. Aber den High-Performer, der schwierig ist, den will man nicht haben. Der ist Immer wieder, ja. Cool. Menschenskinder, Tim.
Ja.
Ich wünsche dir morgen ja viel Spaß. Da weiß ich ja schon, dass du heute gut schlafen musst, damit du morgen wieder fliegen kannst.
Auf jeden Fall. Ich bin morgen Vormittag wieder dran. Das werden dann wahrscheinlich nicht die ersten Stunden, sondern die zweiten Stunden sein. Da bin ich schon mal gespannt, was da gelehrt wurde, gelernt wurde. Mhm. Das ist dann auch immer gut, wenn man sieht, so was gerade an den ersten Stunden dann von anderen Lehrern vermittelt wurde, kann ich auch noch mal ein bisschen gucken, was die anderen so machen. Mir vielleicht auch noch mal ein bisschen was rauszerren. Das habe ich nämlich heute zum Beispiel auch gesagt. Das, was ich sage, ist so meine Lehrüberzeugung und ich glaube auch, dass man die ein oder andere Sache als Schüler von mir mitnehmen kann. Aber man sollte immer versuchen, mit möglichst vielen verschiedenen Lehrern zu fliegen und sich von allem das abgucken, was für einen individuell passt. Ne, was für den einen passt, muss für den anderen nicht passen. Diese eine Sache am Tim, die finde ich gut, die übernehme ich für mich selber. Dafür finde ich diese andere blöd, die nehme ich dann vom Alex und dann kommt noch eine, die nehme ich vom Marco. Und am Ende habe ich so einen Würfel zusammen, der für mich selber passt, wo ich mit gut zurechtkomme. Und dann hat man ja ein schönes Potpourri von allen Lehrern sich zusammengefasst und ist immer noch individuell.
Ja, sehr schön. Toll. Die Zeit rast wieder heute, Menschenskinder.
Oh ja. Oh, bevor wir zu Ende sind, ich muss noch ganz liebe Grüße nach Lukla loswerden. Ja. Ach, an Lukla. Den Himalaya. Ja, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber da hat uns jemand geschrieben, der da im Moment Außenlast fliegt, der uns immer auf seinen Flügen hört, wenn er gerade was hat, wo am Radio nichts los ist und 20 Minuten irgendwas unten dranhängen hat und das hinfliegt, hört er unseren Podcast. Das finde ich mega. Also auch am Dach der Welt werden wir gehört. Das freut mich.
Unfassbar,
Wahnsinn. Ganz liebe Grüße.
Das stimmt allerdings. Ich kriege auch im Moment sehr viele Nachrichten wieder, wo einfach Leute uns hören und mir einfach schreiben, dass sie sich so freuen, dass es uns gibt und den Podcast so gerne hören. Auch von überall. Europäisches Ausland, Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter. Also vielen lieben Dank, dass ihr uns so zahlreich hört und dadurch auch irgendwie unterstützt, ne, weil uns das ja auch Spaß macht, diese Themen nach außen zu transportieren. Und wer jetzt sagt, ich krieg vom Podcast nicht genug, der wird sich freuen können, weil nach dieser Folge kommt nämlich ein Special raus. Das müssen wir auch noch ankündigen.
Ja, genau. Die meisten werden es wissen. Jetzt im April steht wieder die Aero an und die letzten beiden Jahre war der Tobi Brezel, der Verantwortliche für die Aero bei uns im Podcast und wir haben uns gesagt, ja komm, eigentlich haben wir schon alles über die Messe mit dem Tobi erzählt, aber sie ist ja jedes Jahr ein bisschen neu, aber wahrscheinlich reicht es nicht für eine ganze Folge. Deswegen haben wir gedacht, machen wir so mal so ein unterwochiges Special. Wir werden also nächste Woche Donnerstag schon wieder da sein, dann im Talk mit Tobi Brezel im Aero-Special. Und so kurz, wie wir es uns vorgenommen hatten, ist es gar nicht geworden. Es ist fast wieder eine ganze Folge geworden von einer Dreiviertelstunde.
Ja, wir hätten, glaube ich, auch noch weiter quatschen können. Ja. Also, aber gut, ja.
Aber von daher waren wir froh, dass der Tobi das sich stimmt. die Zeit jetzt so kurz vor der Messe genommen hat, nochmal mit uns zu quatschen. Und er hat wirklich einen rausgehauen. Also hört rein, gerade wenn ihr, und das lohnt sich. Gehe ich mal von aus, Hubschrauber-affin seid. Die Messe wird gut. Und der Tobi erzählt dann, warum nächste Woche.
Das stimmt allerdings. Also ich will auch gar nicht so viel vorne wegnehmen. Also was da selbst hier heute in der Runde, in der ich bei Heli NRW zusammengesessen habe, die konnten das nicht so ganz glauben, dass da so viel los sein wird. Es wird einiges los sein. Es hört sich wirklich spannend an. Hört bitte rein. Und wer wirklich kommen will, es gibt noch einen Geheimtipp. Vom Geheimtipp am Ende der Folge, wie ihr günstig an günstige Tickets kommt sozusagen. Ja, also nochmal ein Spezialtipp, den ich bis jetzt nirgendwo so gefunden habe. Also von daher freue ich mich, dass er uns in der Folge nochmal genannt wurde. Ja. Cool, also da freue ich mich sehr drauf auf die Aero und ihr könnt euch auf die neue Folge freuen, auf das Aero-Spezial 2026.
Wunderbar. Ja, dann Andreas, vielen Dank. Vielen Dank da draußen. Wir haben heute Montagabend. Wir gehen jetzt ins Bettchen, wie der Andreas das schon angekündigt hat. Euch einen schönen Donnerstag, ein schönes Wochenende und dann hören wir uns schon nächste Woche wieder.
Ja, vielen Dank auch an dich, Tim, an alle, die uns da draußen zuhören, egal wo ihr auf der Welt seid. Und dann viele liebe Grüße von uns zwei an euch. Dann freuen wir uns auf die nächste Folge mit euch. Vielen Dank und tschüss.
Tschüss.